Guten Morgen auch von meiner Seite. Spätestens jetzt sollten alle wach sein. Und es freut mich, dass ich hier sein darf und es ist mir eine ganz große Ehre, dass ich mit euch in diese neue Predigtreihe einsteigen darf. Und es soll heute, wie wir schon gehört haben, darum gehen, warum wir Gott lieben sollen. Und wenn man so überlegt, eigentlich haben wir ja die Antwort schon gehört, oder? Chrissy hat das vorgelesen, es steht in der Bibel, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Die Bibel sagt es, Gott sagt es, wir sollen das machen. Kann ich gehen, müssen wir nichts mehr hören. Warum sollen wir Gott lieben, ist beantwortet. Das Problem daran ist, dieses Gebot, das wir gehört haben, ist über 3000 Jahre alt. Und es gab damals ein Volk, die Israeliten, die haben dieses Gebot bekommen und sie sind daran gescheitert. Wieder und wieder und wieder sind sie daran gescheitert. Sie wussten genau, was ihre Aufgabe ist. Sie sollen Gott lieben, aber sie haben es nicht hinbekommen. Und jetzt ist die Frage, was unterscheidet uns von den Israeliten damals, dass wir bessere Aussichten haben, Gott zu lieben? Und ich kann euch schon mal im Voraus sagen, wir haben jetzt das Neue Testament dazu bekommen. Und die Sache, warum wir Gott besser lieben können, ist nicht, dass wir jetzt noch mehr Bibelstellen haben, wo drin steht, dass wir Gott lieben sollen. Ich will in 1. Johannes 1, Vers 5 auf einen Vers eingehen, den ich extrem spannend finde. Und zwar ist das direkt am Anfang des Briefes. Johannes schreibt so das Übliche, gesegnet. Also Johannes schreibt euch und ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und so weiter. Und dann schreibt er, und dies ist die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist. Und ich finde das sehr spannend, weil wenn man sich so überlegt, was da passiert, da ist Johannes, jemand, der mit Jesus unterwegs war, jemand, der extrem viel erlebt hat, der ist zu dem Zeitpunkt schon über 80, ist da jemand mit ganz viel Erfahrung, der ganz, ganz nah bei Gott ist und der versucht an dieser Stelle und macht das auch, in einem Satz zusammenzufassen, was er durch Jesus erfahren hat. In einem Satz die Kernbotschaft, die er durch Jesus bekommen hat. Und ich finde es spannend, denn erstens, es ist kein Gebot, es ist nicht, du sollst, du sollst das und das tun. Und was noch überraschender ist, es ist auch nicht, was Jesus für uns getan hat. Das, was für Johannes die allergrößte Rolle spielt, wo er sagt, hey, das ist das, was wir durch Jesus neu gelernt haben, geht darum, wie Gott ist. Das, was Jesus neu gebracht hat, ist, dass wir jetzt verstehen können, wie Gott ist. An einer anderen Stelle, am Anfang vom Johannesevangelium, beschreibt er das noch deutlicher. Er sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Jesus Christus hat ihn euch kundgemacht. Und dieses Sehen kann mit den Augen bedeuten, aber es kann auch bedeuten, mit dem Verstand sehen, begreifen, wie jemand ist. Und das passt in diesem Zusammenhang deutlich besser, denke ich. Und er sagt, niemand, nicht Abraham, nicht Mose, niemand, nicht David, niemand, der bis jetzt gelebt hat, niemand hat wirklich begriffen, wie Gott ist. Jesus ist derjenige, der uns kundgemacht hat. Und ich glaube, das ist der entscheidende Vorteil, den wir gegenüber von Israel haben, durch das, was Jesus getan hat. Wir haben nicht nur ein Gebot, das wir befolgen sollen, du sollst Gott lieben, sondern wir haben die Möglichkeit, Gott zu kennen, zu verstehen, wie er ist und darauf kann Liebe bauen, darauf kann Liebe wachsen. Und ich möchte uns jetzt einladen, um zu verstehen, warum wir Gott lieben sollen, einfach die Dinge mal aus Gottes Perspektive zu sehen. Und dazu habe ich eine Frage an euch. Wer hat schon mal in seinem Leben irgendwann etwas Künstlerisches gemacht, ein Bild gemalt, irgendwas gebaut, irgendwas, was er gemacht hat, worauf er stolz war? Kann ich mal Handzeichen sehen? Das sind sehr, sehr viele, fast alle und wahrscheinlich die, die sich nicht melden, haben nur keine Lust, sich zu melden. Und ich glaube, das ist normal. Wir Menschen sind im Bild Gottes geschaffen und wir sind Gottes kreativ, wir sind auch kreativ. Und ich wette mit euch, jeder, der was gemacht hat, worauf er stolz war, wer dachte, hey, das, was ich gemacht habe, das ist gut, der hat gemerkt, hey, ich kann mich daran freuen, aber noch viel schöner ist es, wenn ich die Möglichkeit habe, das weiterzugeben, irgendjemandem zu finden, den ich das zeigen kann, was ich hier habe. Könnt ihr das verstehen? Hattet ihr das Gefühl auch, dass ihr irgendwem zeigen wolltet, was ihr Tolles gemacht habt? Und jetzt schauen wir uns Gott an. Die Bibel sagt nicht nur Gottes Liebe, sondern sie sagt auch über Gott, dass er perfekt ist, dass er heilig ist, dass Gott absolut alles hat, was er in sich braucht. Er ist perfekt, er ist in sich selbst zufrieden und er hat keine Fehler. Er ist wahnsinnig gut. Und ich glaube, dass das, was wir uns gerade überlegt haben, auch ungefähr in Gottes Kopf vorging, als er den Menschen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das ganz korrekt ist zu sagen, aber ich glaube, die Engel gab es schon vor den Menschen und die Engel sind die Diener Gottes. Gott hatte schon Diener, die für ihn da sind, die ihm dienen. Das ist nicht, warum er den Menschen gemacht hat. Sondern Gott wollte das Gute, was er hat, das, womit er in sich selbst so zufrieden und glücklich ist. Gott wollte ein Ziel haben, an das er das weitergeben kann. Und dann hat er gesagt, okay, ich will den Menschen machen, der soll in meinem Ebenbild sein, der soll den gleichen Charakter haben wie ich, der soll auch Liebe sein, ich mache ihn und dann habe ich ein Ziel, auf das ich meine Liebe projizieren kann und habe jemanden, den ich beschenken kann, der aufblühen kann, ich schaffe ihm eine Welt, die kann er bebauen und er soll kreativ sein, er soll vom Charakter her sein wie ich bin für ihn da, ich kann meine Liebe weitergeben und dem Menschen soll es gut gehen. Und vielleicht, ich habe jetzt schon öfter gesagt, Gott ist Liebe, da gibt es ein kleines Missverständnis mit dem Begriff Liebe. Denn wenn wir hören Liebe, denken wir im Sinne von romantisch, oh, ich liebe dich. Und für uns ist Liebe, wenn wir darüber nachdenken, oft so das Gegenteil von Hass. So, wir haben hier, ich hasse dich, ich mag dich nicht, ich mag dich, ich liebe dich. Das ist so eine Steigerung und das ist eigentlich überhaupt nicht, was Gott mit Liebe meint und das ist auch nicht, was in der Bibel über Liebe steht, sondern in der Bibel, wer das mal nachlesen will, 1. Korinther 13, wird auch sehr oft für Hochzeiten benutzt, Liebe ist eigentlich, so wie Gott es meint, das Gegenteil von Egoismus. Egoismus will für sich selbst, Liebe will nach außen geben. Liebe denkt nicht an sich selbst, das ist eigentlich 1. Korinther 13 zusammengefasst. Liebe denkt nicht an sich selbst, sondern Liebe denkt nicht an sich selbst, gibt nach außen und ist immer darauf bedacht, dass es dem anderen gut geht, weil Liebe in sich selbst schon zufrieden ist, nichts fordert, sondern einfach nach außen geben will, andere beschenken will und wenn was zurückkommt, ist super, aber das ist nicht mein Ziel, sondern höchstens was nebenbei passiert. Es geht darum, nach außen weiterzugeben, nichts zurückzufordern. Und die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Also das ist, wie Gottes Charakter ist. Gott ist Liebe, Gott will nach außen geben, nicht zurückfordern. Und ich habe gesagt, Gott hat den Menschen gemacht, damit er ein Ziel hat für seine Liebe. Und jetzt fragst du vielleicht, hey, in der Bibel, da steht an so vielen Stellen, dass Gott einfordert, dass Gott sagt, hey, alle werden sich vor mir niederknien. Gott fordert scheinbar an ganz vielen Stellen Lobpreis. Wie passt das zusammen? Das ist doch egoistisch, das ist doch fordernd. Und die Antwort darauf ist, dass Gott nicht nur Liebe ist, sondern Gott ist auch gerecht, Gott ist perfekt und Gott will immer, dass das passiert, was richtig ist. Und richtig ist, Gott zu ehren, Gott anzubeten, ihn zu loben, weil wir gehört haben, Gott ist perfekt. Und das klingt jetzt vielleicht sehr theoretisch, aber ich glaube, man kann sich das sehr schön mit dem Beispiel einer Hochzeit vorstellen. Ich habe jetzt selbst noch nicht geheiratet, aber ich bin sicher, dass wenn man hier vorne sitzt mit seiner Frau und die Frau sieht wunderschön aus, hat sich schön gemacht, hat ein tolles Kleid an. Und ich glaube, dass es ganz, ganz selten vorkommt, dass da jemand dem Mann sagen muss, jetzt wirf doch auch mal einen Blick auf deine Frau. Kann ja nicht sein, dass du die ganze Zeit nur in die Menge guckst und deiner Frau keine Aufmerksamkeit schenkst. Jetzt gib ihr doch mal ein Kompliment und guck sie doch mal an. Ich glaube, das machen die Männer von ganz alleine und man müsste sie eher bremsen und sagen, kümmere dich doch auch mal um deine Gäste. Aber ich glaube, dass wenn man etwas so Schönes sieht und etwas, was so toll ist, dass es dann ganz normal ist, dem Aufmerksamkeit zu geben und auch, wenn man nicht extrem introvertiert ist, Komplimente zu machen und dass es wie aus einem fast herausbricht und man irgendwie das wertschätzen will, was man da sieht. Und wir wissen, dass Gott perfekt ist. Und das heißt, Gott übertrifft alles, was eine menschliche Frau, eine menschliche Braut jemals sein könnte. Und ich glaube, das ist der ganz tiefe Grund, worauf all dieses basiert, dass die Bibel sagt, jeder wird sich vor Gott niederknien, jeder wird Gott loben und preisen, weil sobald wir Gott wirklich erkennen, kommt das ganz automatisch aus uns heraus. Wir brauchen keine Aufforderung dazu, wir brauchen keine Einladung dazu, sondern man müsste uns zurückhalten, damit wir das nicht tun. Und das hat damit zu tun, warum in der Bibel so viel darauf Wert gelegt wird, dass Gott Lob und Ehre bekommt, weil es einfach richtig ist, dass das passiert. Aber es ist nicht so, dass es Gottes primäres Ziel ist, warum er den Menschen gemacht hat, damit er möglichst viel Ruhm und Ehre bekommt, sondern es klingt vielleicht etwas komisch, aber das ist fast nur ein Nebenprodukt. Es ist richtig, dass das passiert, aber es ist nicht Gottes erstes Ziel, denn das wäre egoistisch. Gott hat den Menschen gemacht, damit es ein Ziel für seine Liebe gibt. Und der Mensch ist in Gottes Ebenbild geschaffen. Gott hat, wie gesagt, das Gleiche, was er ist, in den Menschen hineingelebt. Und er wollte, dass der Mensch sich miteinander multipliziert, der Mensch nach außen auch weitergibt, genauso ist wie Gott und das einfach eine herrliche Welt ist. Und Gott hatte alles dafür vorbereitet. Und dann kam der Sündenfall und das ganze Blatt hat sich gewendet und der Mensch hat sich entschieden, gegen Gott zu gehen. Und das ist viel dramatischer, als es vielleicht für uns klingt, wenn man sich das mal klar macht. Der Mensch war das beschenkteste Geschöpf im Universum. Es gibt kein Lebewesen neben dem Menschen, das auch nur annähernd so beschenkt war wie er. Der Mensch war das Ziel für Gottes Liebe, sollte alles Gute von Gott empfangen, hatte den perfekten Charakter in sich hineingelegt bekommen und hat zu Gott gesagt, ich will das nicht, ich will für mich selbst leben, ich will egoistisch sein, ich will für mich selbst entscheiden, was das Beste ist. Und all das Gute, was Gott hineingelegt hat, hat sich 180 Grad gedreht, ging nicht mehr nach außen, sondern ging nach innen und der Mensch hat Gott den Rücken gekehrt und all diese tolle Idee, die Gott hatte, ist komplett zusammengebrochen, weil der Mensch einfach gesagt hat, nein, ich will komplett in die andere Richtung. Und das ist dramatisch und dann versteht man auch, was in Gott vorgeht, als er den Menschen aus dem Paradies rausschickt und er versteht, was da schiefgelaufen ist und Gott ist Liebe, aber er ist auch gerecht und will, dass das Richtige passiert und er weiß, hey, ich bin perfekt und du hast dich gerade entschieden, die andere Richtung zu gehen. Du kannst hier nicht bleiben und ich bin sicher, dass Gott unglaublich traurig war, als er den Menschen weggeschickt hat, aber weil Gott auch Gerechtigkeit ist und weil bei Gott immer das Richtige passieren muss, hat er ihn weggeschickt und hat ihn verflucht und gesagt, das kann so nicht weitergehen, du wirst Mühe haben, du wirst Beschwerde haben und das klingt vielleicht hart, aber das ist noch ein Riesengeschenk, was Gott da gemacht hat, weil eigentlich richtig gewesen wäre, dass der Mensch sofort in sich zusammenbricht, nicht mehr existiert und für immer verloren ist. Das Einzige, wozu der Mensch geschaffen wurde, hat er nicht erfüllt. Das ist, wie krass unser Versagen ist. Das Einzige, wozu Gott den Menschen geschaffen hat, hat der Mensch nicht erfüllt. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber wenn ich mir was kaufe und das macht nicht, wozu ich es gekauft habe, schmeiße ich es weg oder reklamiere und hole mir was Neues. Ich vermute, ihr macht das ähnlich, aber Gott ist nicht so, Gott macht das nicht. Und wenn man den Gedanken zu Ende denkt, Gott ist Liebe, Gott will nach außen geben, das hat Gott erst die Gelegenheit gegeben, zu zeigen, was Liebe wirklich ist. Denn als noch alles gut war, war es für Gott schön. Er konnte Liebe weitergeben und hat wahrscheinlich auch zurückempfangen und es war so, wie wir uns Liebe vorstellen. Und das ist das, was die menschliche Liebe auch kann. Ich liebe dich, ich verbringe gerne Zeit mit dir, ich investiere gerne in dich und ich kriege von dir zurück. Aber das, wo Gott weitergemacht hat, ist das, wo Menschen in der Regel aufhören. Da kommt nichts mehr zurück. Der andere entscheidet sich gegen einen und was Gott macht, ist trotzdem weiterzulieben. Und ich finde das extrem spannend. Ich weiß nicht, wem Proto-Evangelium etwas sagt. In diesem Fluch, direkt nachdem die Menschen rausgeworfen wurden, hat Gott schon angefangen zu prophezeien, dass das noch nicht das Ende ist. Und er hat gesagt, hey, ich werde der Schlange, dem, was da zwischen uns gekommen ist, dem wird der Kopf zertreten werden. Und er hat schon in diesem Verfluchen und den Menschen wegschicken, hat er schon angekündigt, dass es besser werden wird. Wir müssen uns das so vorstellen, da ist der Mensch, der völlig versagt hat und eigentlich für immer verloren ist und Gott könnte einfach sagen, okay, du bist weg, ich mache was Neues. Und Gott hält daran fest und sagt, während er voller Zorn und Enttäuschung den Menschen wegschickt, sagt er schon, du musst jetzt weggehen, du musst ohne mich weiterkommen, aber ich lasse dich nicht los, ich habe noch einen Plan im Hinterkopf, wie ich dich noch retten kann. Und während er ihn wegschickt und verflucht, denkt Gott schon daran, wie es noch weitergehen kann und wie er den Menschen retten kann, der alleine völlig verloren ist. Und das zeigt, wie sehr Gott Liebe ist. Und ich mache jetzt einen ganz großen Sprung dahin, wo Jesus gekommen ist. Und ich habe vom Pastor gehört und ich fand das ziemlich lustig, als Jesus angekündigt wurde, war Gott so aufgeregt und voller Freude, dass er sich selbst unterbrochen hat. Da sind die Hirten auf dem Feld und da kommt ein Engel, der versucht ganz sachlich denen zu erklären, hey, da in einem Stall, ein bisschen weg von hier, da ist ein Kind geboren und das wird der Messias und plötzlich überall Engel, gepriesen sei Gott, Ehre Gott in der Höhe. Gott unterbricht sich selbst, weil er so voller Freude ist und sagt, hey, wir haben jetzt so lange darauf gewartet, dass endlich Befreiung geschehen kann und jetzt komme ich. Jetzt ist der Weg frei, jetzt kommt das, worauf ich so lange gewartet habe. Wir mussten diese schwere Zeit durchmachen. Wir mussten sehen, dass ihr das nicht alleine schaffen konntet. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt kommt mein Sohn und jetzt wird alles besser. Und die Israeliten waren auch in Erwartung von einem Messias. Das hat sehr gut in die Zeit reingepasst. Sie haben erwartet, dass da jemand kommt. Sie waren gerade von den Römern niedergedrückt und haben erwartet, dass jemand kommt und sie befreit. Und haben erwartet, dass jemand kommt und aufräumt. Und was sie nicht erwartet haben, ist, dass jemand kommt, der so völlig anders ist als sie. Und wir haben gehört, in den Menschen der Charakter wurde komplett verdreht. Es ging nicht mehr um nach außen geben, nicht zurückfordern, sondern alles ist egoistisch, geht um mich selbst. Selbst meistens, wenn jemand was wirklich Gutes macht, hat es irgendwie im Hinterkopf ein Ziel, das er damit erreichen will. Ich will dir was Gutes tun, damit du mir treu bleibst und wir es gut miteinander haben. Das ist kein einfach gutes Weitergeben, egal was passiert, einfach wohlwollend sein, egal was zurückkommt, sondern es ist meistens, auch wenn es nicht bewusst ist, irgendwas Berechnendes drin, irgendwas, wo ich wieder was Gutes rausbekomme. Und genau das hat Jesus gefehlt. Jesus war der einzige Mensch, der jemals gelebt hat auf der Erde, der diesen von Gott ursprünglich ausgedachten, absolut perfekten Charakter hat, von dem man wirklich sagen kann, dieser Mensch ist Liebe. So wie Gott Liebe ist. Und das hat damit angefangen, dass Jesus seinen Dienst angetreten ist. Und wir lesen in der Bibel über die erste Predigt, die Jesus hält. Jesus geht dahin, geht in die Synagoge, ist jetzt bereit, das erste Mal predigen, stellt sich hin, schlägt die Tora auf, liest was vor, erzählt was dazu, die Menschen hören zu und 5 Minuten später wollen sie ihn steinigen. Jetzt versetzen wir uns mal in die Situation hinein. Wir kommen auf die Welt, haben einen super Plan, wie wir die ganzen Menschen retten können und dann wollen wir jetzt endlich anfangen und wissen, es geht los. Und wir stellen uns hin und predigen, erzählen ihnen, was wir auf dem Herzen haben und die wollen mich steinigen, von der Klippe stürzen, jagen mich weg. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ziemlich demotivierend. Ich stelle mir jetzt so vor, es ist nicht meine erste Predigt, aber wenn jetzt alle aufstehen, mich steinigen wollen, hier kann vielleicht gerade noch die Tür irgendwie erreichen und dann denke ich so, ist Predigen wirklich mein Ding? Ich weiß es nicht. Und die Sache ist, Jesus denkt nicht an sich selbst und Jesus ist so überzeugt davon, dass der Weg, den er einschlägt, der Charakter, den er hat, dass das das Richtige ist, dass ihn absolut nicht interessiert, was die Reaktion darauf ist. Er ist so überzeugt davon, dass er so verbunden ist mit Gott, so perfekt ist, dass der Weg, den er geht, richtig ist und nichts kann ihn daran aufhalten. Jesus war immer gut und Jesus hat immer extrem viel abbekommen. Die Pharisäer haben ihm vorgeworfen, vom Dämonen besessen zu sein, wollten ihn mehrfach umbringen, haben ihn die ganze Zeit versucht, irgendwie zu hintergehen. Und Jesus hat niemals gesagt, okay, das ist jetzt genug, mir reicht's, ich habe keine Lust mehr auf euch, ich gehe zurück zu Gott, ich habe es wirklich versucht, ich habe nicht nur einen Anlauf gemacht, nicht nur 2 Anläufe, jeden Tag habe ich versucht, euch was zu erzählen und ihr begreift es immer noch nicht nach 2 Jahren. Gott, ich verstehe, dass du mich hier hingeschickt hast, aber diese Menschen kapieren es einfach nicht. Ich habe keine Lust mehr, ich gehe zurück. Ich glaube, jeder von uns kann sich damit identifizieren, dass das eigentlich was ist, was logisch ist, im Kopf vorzugehen. Aber Jesus ist in seinem Charakter so rein, dass er gar nicht erst die Möglichkeit hat, so zu denken. Jesus ist wirklich Liebe. Jesus weiß, dass das, was er sagt, wirklich gut ist für den anderen. Und selbst wenn die anderen es noch nicht verstehen, macht er trotzdem weiter. Und geht so weit, dass er sogar stirbt. Und das wird noch viel krasser, denn zu diesen ganzen Zeitpunkten, wo Jesus versucht wird und so, da hat er immer noch die Jünger um sich und er hat immer noch so eine Meute um sich, die zu ihm hält. So, dann kann man noch so das Gefühl bekommen, okay, wir 13 gegen den Rest der Welt. So, es waren noch ein paar mehr Jünger bei Jesus, die nicht so eng waren, aber die ihn auch verfolgt sind. Und dann von mir ist auch Film 300, wir 300 gegen den Rest der Welt, die alle gegen uns, aber wir haben die Mission, wir hauen hier rein und wir wissen, was gut ist. Aber es ging noch weiter, denn als es dann schlimmer wurde und sie ihn tatsächlich umbringen wollten und festgenommen haben, sind nach und nach alle weggegangen. Und irgendwann war es so weit, dass kein einziger mehr bei Jesus war und zu ihm gehalten hat. Da war kein einziger mehr, der noch bei Jesus war. Und Jesus hat immer noch nicht die menschliche Reaktion gezeigt und gesagt, hey, mir reicht's, das ist genug. Jesus hat immer noch nicht gesagt, okay, wenn wirklich keiner da ist, der zu mir hält, dann mache ich das nicht, dann habe ich keine Lust. Sondern Jesus ist einfach weiter und weiter seinen Weg gegangen, ist durch Leiden durchgegangen und hat gezeigt, wie es aussieht, wenn ein Mensch wirklich Liebe lebt. und zwar Liebe, wie Gott sie versteht. Und es gibt, als Jesus schon am Kreuz hing, gibt es so eine extrem faszinierende Parallele, die ich erst vor ein paar Monaten gehört habe. Und zwar war es ja bei den Römern üblich, dass Menschen gekreuzigt werden. Und das ist ein extrem qualvoller Tod, der sich über mehrfach viele Stunden hinwegzieht. Und dann waren da immer so Schaulustige. Und jetzt versteht man, dass da Schaulustige sind, die das vielleicht lustig finden, anzusehen, wie jemand stirbt. Aber da gab es dann für die immer so ein ganz bestimmtes Highlight. Und das war die Stunde des Widerrufs. Wir müssen uns vorstellen, da sind so die schwersten Verbrecher der Zeit, hängen da am Kreuz. Menschen, die andere Menschen umgebracht haben, die schlimme Sachen gemacht haben. Meistens sehen sie dann ziemlich verwahrlost aus, harte Kerle, Menschen, denen man nicht allein auf der Straße begegnen will. Und die hängen da am Kreuz und leiden. Und dann kommt irgendwann der Punkt des Widerrufs, so wird das genannt. Und zwar ist das so, dass nicht alle, aber die allermeisten, die da am Kreuz hingen und gelitten haben und irgendwann gemerkt haben, hey, es geht mit mir zu Ende, haben irgendwann nochmal so ein Zeichen setzen wollen und so meistens irgendein Widerruf im Sinne von, man hängt da und leidet und sagt, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, ich bereue, was ich getan habe. Und dann würden die Menschen ihn auslachen, weil es zu spät ist. Aber einfach unter so großen Schmerzen sagen die Leute irgendwas, damit sie noch irgendwie vielleicht doch positiv in Erinnerung bleiben, sagen, dass es ihnen leid tut. Vielleicht sagen sie auch sowas wie, hey, ich bereue nichts. Aber irgendwas sagen sie, irgendwas, um in Erinnerung zu bleiben, irgendwas, um sich selbst nochmal zu rechtfertigen. Und ihr merkt, um sich selbst zu rechtfertigen, es geht immer noch um mich, immer noch egoistisch. Und Jesus hängt da genauso unter Schmerzen. Und das sind genauso Schaulustige, die darauf warten, dass so ein Widerruf kommt und dass sie sagen, hey, vergib mir bitte für das, was ich getan habe. Und sie haben ihn ja vorgeworfen, Gotteslästerer zu sein und sich selbst völlig zu überschätzen. Und sie haben gewartet, dass er vielleicht unter den ganzen Schmerzen irgendwie sagen würde, so, hey, ich bereue, was ich getan habe, bitte vergebt mir. Und Jesus hängt da und was aus ihm rauskommt ist, Vater, bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter den großen Schmerzen, wo selbst die härtesten Verbrecher an sich selbst denken und sagen, hey, könnt ihr mir vergeben? Und nochmal versuchen, irgendwas für sich selbst rauszuholen. Selbst unter diesen großen Schmerzen, wo die härtesten Männer zusammenbrechen, denkt Jesus immer noch an die, die ihm das Leid antun. Und ich bin sicher, dass Jesus der einzige Mensch in der Geschichte ist, der so am Kreuz hing und immer noch an die anderen denkt. Die, die ihm das Leid zugefügt haben. Und er sagt zu ihnen, vergeb ihn, Vater. Und das ist eine Stunde, in der Jesus nicht nur von allen Menschen verlassen ist, sondern auch von Gott verlassen ist. Und trotzdem, weil er so rein ist in seinem Herzen, weil er genau das ist, was Gott von einem Menschen gedacht hat, als er ihn geschaffen hat, hat er immer noch nicht die Kapazität, an sich selbst zu denken, sondern denkt an sie, die falsch gehandelt haben und sagt, hey, wenn die wüssten, wozu sie von Gott geschaffen sind, dann würden sie nicht so handeln, wie sie gehandelt haben. Jesus ist das perfekte Beispiel von Liebe und er gibt sich hin und stirbt und leidet für die, die ihm all das angetan haben. Und das ist, was es bedeutet, dass Gott Liebe ist. Gottes Liebe bedeutet nicht nur, dass er uns unglaublich gerne hat, sondern bedeutet, dass er uns so wertschätzt und so sehr darauf bedacht ist, dieses Gute, was er eigentlich in uns gesehen hat, in uns hineinzubekommen, dass er alles hingibt und sich opfert und leidet, obwohl er es nicht müsste. Und er leidet für etwas und geht dafür diese riesigen Schmerzen ein, wo er einfach hätte sagen können, hey, das hat nicht funktioniert, das verwerfen wir, ich mache was Neues. Hätte ihn nichts gekostet, hätte vielleicht sogar das gleiche Ergebnis gehabt. Aber Gott ist Liebe, Gott fühlt mit dir mit. Und ich weiß, dass es manchmal in unserem Leben Situationen gibt, wo wir schwierige Situationen durchmachen und vielleicht ein Problem damit haben und sagen so, hey Gott, das fällt mir gerade schwer zu begreifen, ob du mich wirklich liebst. Und wenn du in so einer Situation bist, leite ich dich einfach ein, zu überlegen, was Jesus damals für dich getan hat. Und ich glaube, wenn wir das wirklich verstehen, dann sollte das als Antwort reichen. Und wir haben vorhin auch gehört zu den Geburtstagsversen, denen die glauben, dienen alle Dinge zum Besten. Und das ist, wenn wir Liebe sind, wenn wir nicht darauf bedacht sind, was wir aus Situationen hinausbekommen können, sondern wenn wir nach außen weitergehen wollen und die Einstellung haben, Gott ist in mir, ich bin versorgt, dann kann ich sagen, in jeder Situation, in der ich bin, werde ich mit Gott das Beste machen. Und dann erfahre ich auch, dass ich nicht mehr wirklich angreifbar bin. Natürlich gibt es Situationen, die schwierig sind. Natürlich laufen Dinge so, wie es mir nicht gefällt. Aber in Gott ist mein Charakter gefestigt und dann erlebe ich, dass ich Jesus tatsächlich nachfolgen kann und nicht nur jemand bin, der mal von ihm gehört hat, und merke, dass mein Charakter dem Charakter von Jesus immer ähnlicher wird und dass ich in der Lage bin, mich so zu verhalten, wie Jesus sich verhalten hat. Nämlich selbst dann, wenn es weh tut, selbst dann, wenn böse Sachen zurückzukommen, immer noch Liebe zu sein und immer noch nach außen weiterzugeben. Denn meine Liebe kommt von Gott, ich bin versorgt und ich kann das weitergeben, egal was zurückkommt. Und ich verspreche dir, wenn wir das konsequent leben, erfahren wir, dass irgendwann auch was Gutes zurückkommt. Denn egal wie hart die Menschen sind, wenn jemand wirklich Liebe ist und ihnen begegnet, vielleicht nicht nach dem ersten Tag, vielleicht nicht nach der ersten Woche, vielleicht nicht nach dem ersten Monat, aber wenn du immer weitermachst und immer weiter Liebe zeigst und dich nicht beeindrucken lässt von dem, was dir entgegenkommt, kommen die Menschen irgendwann nicht mehr damit klar. Und dann bist du in der Situation wie Jesus, denn dann kommen die Menschen entweder nicht mehr damit klar und wollen dich steinigen, oder sie kommen nicht mehr damit klar und sagen, hey, was du hast, will ich auch haben. Das ist Christentum und das ist, wie Gott Evangelisation versteht. Ich will zum Schluss einfach, um so ein bisschen Anwendung noch mitzugeben und das zu verdeutlichen, noch ein Gleichnis von Jesus vorlesen, das sehr gut darauf eingeht, so, was Gott von uns erwartet, wie Gott will, dass wir handeln. Und das steht in Matthäus 18, Abvers 23. Und Petrus hat gerade gefragt, wie viel man vergeben soll. Und dann sagt Jesus, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder und bat ihn kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Kleine Anmerkung, die Menge, die da verlangt wird, ist so groß, dass er sie niemals bezahlen könnte. Das sind umgerechnet 100 Jahresgehälter von einem Arbeiter. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig, überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Das ist herausfordernd. Und wir haben gehört, was Gott in uns hineingelegt hat, dass Gott in uns hineingelegt hat, vom Charakter her genauso zu sein, wie er es ist. Dass das ist, was Gott am Anfang sich gedacht hat. Und das, was Jesus jetzt bewirkt hat, ist, dass er den Weg frei gemacht hat, dass wir auch dahin kommen können. Das bedeutet nicht, dass es zack macht und wir plötzlich wieder perfekt sind. Aber es bedeutet, dass Jesus uns die Möglichkeit gibt zu sagen, hey Gott, was du für mich gedacht hast, will ich, dass du in mir bewirkst und ich will offen dafür sein, dass du mich veränderst. Und dieses Gleichnis zeigt, was der wichtigste Schritt dahin ist. Nämlich bereit zu sein, auf sein Recht zu verzichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr dieses Gleichnis lest, aber ich hatte da früher immer so eine extrem aggressive Haltung gegenüber diesem Knecht, weil ich dachte so, das kann doch nicht sein. Der kriegt so viel erlassen und dann geht er zur Tür raus und schafft es nicht für einen viel kleineren Betrag, das ist glaube ich ein Gehalt von einer Woche oder so, wenn man es umrechnet, für einen viel kleineren Betrag und er schafft es nicht, ihm die Schuld zu erlassen, nachdem ihm so viel verlassen wird. Wie geht das? Was geht da in einem Menschen vor? Und ich glaube, das Problem ist, wenn wir das hören, es ist klar, es ist leicht zu identifizieren, der König ist Gott, wir sind der Mensch, der ganz viel erlassen bekommt. Und wir haben am Anfang gehört, was Gott uns vergeben hat, nämlich, dass wir nicht funktionieren, dass wir das Einzige, wozu wir geschaffen sind, nicht vollbringen können. Also Gott hat uns Riesenschuld erlassen. und uns den Weg freigemacht. Aber jetzt kommen wir zu dem anderen Beispiel. Ich glaube, in unserem Kopf verbinden wir das mit einer Situation, dass wir sind sauer auf jemanden und dann merken wir, oh, das, was der getan hat, war doch nicht so schlimm, ich bin zu Unrecht sauer gewesen und ich muss mich entschuldigen und sagen, hey, ich hätte nicht auf dich sauer sein sollen. Und dann denken wir, wenn wir das so handeln, dann erfüllen wir, was Jesus hier in diesem Gleichnis sagt. Und ich sage euch, das ist überhaupt nicht, was Jesus meint. Denn dieser Knecht, der zur Tür rausgeht, der gerade so viel erlassen bekommen hat, und dann kommt da ein anderer und der schuldet ihm Geld. Der schuldet ihm Geld. Es ist absolut richtig, es ist das Recht von diesem Knecht, sein Geld einzufordern. Es ist nichts Verbotenes, was er macht, es ist nichts Falsches, was er macht. Er hat absolut das Recht dazu. Es ist eine Tatsache, da ist ein Mensch, der schuldet dem anderen Mensch Geld, und der, dem was geschuldet wird, der hat das Recht, das einzufordern. Ist absolut richtig, wenn er das macht. Das heißt, das Beispiel, auf das wir das in unserem Leben übertragen müssen, ist nicht jemand, wo wir merken, hey, ich war zu Unrecht sauer. Sondern das ist jemand, wo wir merken, hey, der hat sich richtig schlecht verhalten und ich bin zu Recht auf ihn sauer. Und da, sagt Jesus, sollen wir vergeben und ihm das nicht anrechnen. Das ist ein Riesenunterschied und das ist viel schwieriger. Und das schaffen wir nicht alleine, sondern dafür brauchen wir diese Veränderung, die Jesus uns durch den Heiligen Geist ermöglicht. Und das ist der Punkt, wo Jesus uns hinführen will. Er sagt, wir haben es am Anfang gehört, das, was Jesus vermittelt hat, ist, wie Gott ist, diesen Charakter von Gott zu verstehen. Und was Jesus jetzt sagt, ist, du hörst das, du verstehst, wie Gott ist, du verstehst, was er in dich hineingelegt hat, und dann hast du zwei Optionen. Du kannst sagen, ich will loslassen, wofür Gott mich sowieso nie geschaffen hat. Gott verlangt, dass du viel ablegst, aber alles, wo er will, dass du es ablegst, ist was, was er sowieso nie in dich reinlegen wollte, nämlich Egoismus. Und du hast zwei Optionen. Du kannst entweder sagen, Gott, ich will das, ich will mich zur Verfügung geben, oder du sagst, Gott, ich will das nicht, ich will weiter für mich selbst denken und mein Recht einfordern. Und es gibt keinen Zwischenweg. Entweder du sagst, Gott, ich bin bereit, auf mein Recht zu verzichten, so wie du mir vergeben hast, will ich anderen vergeben. Und Gott hat uns genauso vergeben. Gott hat uns vergeben, als wir nichts zu bieten hatten. Gott hat in uns die Hoffnung nicht verloren, als es keine Hoffnung gab. Als es in uns nichts Gutes zu sehen gab, hat Gott immer noch gesagt, ich habe einen Plan für dich und ich leide sogar für dich, damit ich dich noch retten kann. Und jetzt sagt Gott, das will ich, dass du den Menschen weitergibst. Und das ist das, wozu ich uns herausfordern will. Es ging in dieser Predigt darum, warum wir Gott lieben sollen. Und die Antwort ist einfach, weil Gott Liebe ist. Und Johannes hat das sehr schön zusammengefasst. Er sagt, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und das ist im Prinzip der ganze Grund. Gott hat uns geliebt und das ist, was uns bemächtigt zu lieben. Aber die Entscheidung liegt bei uns zu sagen, Gott, ich will das oder Gott, ich will das nicht. Aber ich hoffe, dass wir heute ein sehr gutes Bild davon bekommen haben, wie Gott ist, was Jesus getan hat, wie Jesus Gott offenbart hat und dass wir verstanden haben, wie Gott ist und dass wir uns entscheiden können, ja, ich will das oder nein, ich will das nicht. Amen.